ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
In Krefeld geboren ist SWR 1 Leute-Gast Christoph Biermann. Da wurde mal in Uerdingen ganz ordentlich Fußball gespielt. Aber Sie haben den Sport so richtig dann erst im Pott, im Ruhrgebiet kennengelernt. In Herne. Ihr Lieblingsclub ist?
Mein Lieblingsclub ist der VfL Bochum, aber ich hänge auch immer noch an Westfalia Herne, das ist also der kleine Club meiner Heimatstadt, der inzwischen in der traurig 7. Liga spielt und sozusagen bevor ich auf die Welt kam, noch um die deutsche Meisterschaft mitgespielt hat, so als Meister der Oberliga West in den 50er Jahren.
Gibt es in Ihrem Kopf so das erste ganz markante Fußballerlebnis, was Sie haben?
Ja, schon. Also mein erstes Fußballspiel habe ich tatsächlich bei Westfalia Herne gesehen. Das war, glaube ich, 1971, ein Spiel gegen den VfR Neuss. Daran kann ich mich noch erinnern. Und lustigerweise habe ich vor einigen Tagen ein Jubiläum gefeiert, nämlich am 8. März, vor 50 Jahren, habe ich zum ersten Mal ein Spiel des VfL Bochum gesehen, und zwar gegen den ersten FC Kaiserslautern, und es ist 2:2 ausgegangen.
Das heißt aber, Sie sind schon so, dass Sie genau noch wissen, gegen wen, wie es ausgegangen ist, oder mussten Sie das nachblättern?
Nee, das musste ich nicht nachblättern, also das hatte ich schon noch in Erinnerung, aber ich hätte Ihnen jetzt nicht sagen können, also Roland Sandberg hat zum Beispiel, der Schwede, hat für Kaiserslautern eins der Tore geschossen, so ein ganz markanter Spieler der 70er Jahre, hatte ich nicht mehr parat.
Okay, ein Wochenende ohne Fußball geht bei Ihnen aber auch?
Ja, aber muss nicht sein.
Muss nicht sein, gut. Das heißt, wann ist denn so der Fußball der Teil Ihres Lebens eigentlich geworden?
Ja, also er ist eigentlich schon ganz lange, also weiß ich nicht, vielleicht seit ich 10, 11 Jahre bin, ein ganz großer Teil meines Lebens, als Kind natürlich ganz viel selber Fußball gespielt habe und zugeguckt habe und so weiter. Und so richtig natürlich seit meinen Mitzwanzigern, als ich dann angefangen habe, auch über Sport und vor allen Dingen eigentlich relativ schnell fast ausschließlich über Fußball zu schreiben.
Sie sind ausgezeichneter Sportjournalist, Ihr aktuelles Buch Um jeden Preis, damit haben Sie schon wieder mal, muss ich sagen, zum dritten Mal, wenn ich es richtig
dritten
gesehen
mal,
habe,
ja.
Die Auszeichnung Fußballbuch des Jahres bekommen. Das ist schon eine gute Arbeit, die Sie da leisten, oder? Das ist mal schwierig, selber drüber zu reden.
Soll ich jetzt Ja sagen? Nein, also ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut. Also in diesem Buch geht es ja, das war auch ein bisschen kompliziert für mich zu machen. Da geht es um die wahre Geschichte des modernen Fußballs. Mhm. Also was ist eigentlich in den letzten 30 Jahren nach Einführung der Premier League, der Champions League, Privatfernseh, Fußball, übertragen. Was ist da eigentlich passiert? Welche Kräfte sind da in Gang gekommen? Und ich hätte so gedacht, ach Mensch, das ist doch ganz easy, da setze ich mich hin, habe ich doch alles erlebt. Und dann habe ich doch gemerkt, dass ich wahnsinnig viel nochmal recherchieren musste, nochmal nachdenken musste, das ordnen musste. Und das dann am Ende den Leuten es so gut gefallen hat, was ich da fabriziert habe, dass man da ausgezeichnet wird, ist natürlich super.
Aber Sie waren nicht immer Sportjournalist oder Schreiber zum Thema Fußball, sondern auch zum Thema Musik.
Ja, also am Anfang, so als 18-Jähriger, habe ich für eine Stadtzeitung, die es damals noch gab, das waren so in den Ende der 70er Jahre neu, also Veranstaltungsmagazine, wo man nachgucken konnte, wo im Ruhrgebiet, wo ich damals gelebt habe, was im Kino lief, wo man ins Theater gehen konnte, was für Konzerte waren und so weiter, da war ich Musikredakteur und weil ich mich damals wahnsinnig für Musik interessiert habe und eigentlich heute auch immer noch interessiert bin, aber das ist dann quasi nicht mehr meine Profession geworden.
Wie oft ist Bayern München hintereinander deutscher Meister geworden? Ich kann es schon fast nicht mehr mitzählen, egal. In dieser Saison ist es anscheinend mal wieder Zeit für einen anderen Club. Freuen Sie sich mit Leverkusen, wenn tatsächlich da die Schale hinwandert?
Es ist nicht so super leicht. Also ich freue mich schon, weil das, wenn es passiert, und ich halte es eigentlich für kaum noch zu verhinderbar, ist es eine tolle Mannschaft, die deutsche Meisterschaft gewinnt, mit einem tollen Trainer und so weiter. Das macht auch wirklich Spaß, den zuzugucken. Bei Leverkusen und der VfB Stuttgart sind sicherlich die beiden Mannschaften, die in dieser Saison, für die man auch den Fernseher anstellt oder das Laptop aufklappt, um sie zu sehen, selbst wenn man nicht Fan von denen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich, dass es jetzt gerade ein Club ist, der von einem Chemiekonzern unterstützt wird. Oh, wow, es ist jetzt auch nicht so begeisternd. Also man müsse sich mal vorstellen, wenn diese Meisterschaft jetzt, ich sage in Stuttgart oder in Frankfurt oder von Hamburg mal ganz zu schweigen, die müssen ja erst mal gucken, dass sie mal wieder aus der zweiten Liga rauskommen. Wenn die da gefeiert würde oder auch, muss man ja sagen, also Borussia Dortmund, ich meine, die letzte Saison die Riesenchance hatten und sie dann auf tragische Weise versemmelt haben, da wäre ja auch eine Eruption der Begeisterung anzuschauen gewesen. So war dann da die Depression gigantisch. Nee, also das ist schon sehr gut für die Bundesliga, dass nach diesen 11 langen Jahren mal wieder eine andere Mannschaft Meister wird.
Aber Sie machen es an der wenigen Begeisterung rund um Leverkusen fest? Also, oder sind wir da gleich in dieser schwierigen Diskussion, welcher Club hat mehr Tradition?
Nee, es geht gar nicht um Tradition. Also Bayer Leverkusen hat eine lange Tradition. Der Verein ist 1904 gegründet worden. Das ist ein klassischer Werks. Und da stimmt die 1904, ja, das ist nichts. Da haben Angestellte und Arbeiter des Bayerwerks Sport getrieben und so weiter. Dass dann irgendwann der Bayer-Konzern in den 70er Jahren erkannt hat, dass man mit diesem Club auch Werbung machen kann und dass dieser Club dann relativ früh Sonderregeln bekommen hat, dass er nämlich eigentlich quasi wie so eine Unterabteilung des Bayer-Konzerns ist. Das hat natürlich dann auch zum Wettbewerbsvorteil anderen gegenüber geführt. Man muss jetzt fairerweise aber auch sagen, die machen ihr Stadion voll, es begleiten viele Fans inzwischen Bayer Leverkusen zu Auswärtsspielen, das ist ganz anders als bei Hoffenheim, Wolfsburg oder auch RB Leipzig. Aber wie gesagt, es ist kein normaler Bundesliga-Verein.
Da kann ich ja aus dem Nähkästchen plaudern. In der SWR Sportredaktion gibt es gleich mehrere Fans von Bayer Leverkusen. Ich war fast überrascht. Aber wenn wir auf die Clubs aus unserem Land, aus Baden-Württemberg schauen wollen, Stuttgart haben Sie gerade schon angesprochen, als eine Überraschung. Wir haben noch Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim im Angebot. Was fällt Ihnen da zu dieser Saison so ein?
Freiburg hat ja heute die Chance, international nochmal eine Runde weiterzukommen. Genau, in London. Das ist, finde ich, spektakulär. Man sieht, dass das allerdings ein bisschen Kraft in der Liga kostet, wo sie vielleicht etwas hinterherhängen. Ich glaube, Hoffenheim ist insgesamt auf dem Weg, mal wieder eine Enttäuschung zu werden. Und Heidenheim ist natürlich spektakulär. Eigentlich haben die so ein bisschen den Part eingenommen, den Union Berlin in den vergangenen Jahren hatte. Oder vor allen Dingen Union Berlin nach dem Aufstieg, also wo man auch gesagt hat, die haben keine Chance.
Die gehen gleich runter.
Also so Urlaub, also auch in Berlin gab es ja diesen Slogan Urlaub in der Bundesliga. Und ein bisschen fühlte es sich aus der Distanz ja bei Heidenheim auch so an. Und die haben es super gemacht. Sie haben auch eine Menge Glück gehabt, aber das braucht man auch. Als so kleine Mannschaft, kleiner Club. Und also ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass sie in der nächsten Saison auch weiter in der Bundesliga spielen werden.
Sind Sie ein Fan von Christian Streich?
Ich bin kein Fan von Christian Streich, ich kenne den schon ganz lange und finde, dass er ein toller Trainer ist, ein interessanter Gesprächspartner und ein wahnsinnig netter Mensch, außer in den 90 Minuten, wenn er an der Seitenlinie steht, da ist er wirklich, da möchte ich nicht immer hören, was er da alles erzählt.
Das weiß er, glaube ich, auch selber, dass es da zwei Typen gibt. Ich gebe zu, ich tue mich mit der Beantwortung der Frage unter Fußballinteressierten schwer, wem gehört der Fußball, denn ich sage mal, ohne die Clubs gibt es die Spiele nicht, ohne die Fans würde die Liga auch nicht funktionieren. Nur zusammen geht's. Und deshalb wäre meine Antwort wahrscheinlich, allen gehört der Fußball. Zu wie viel Anteil, das muss man da noch ausdiskutieren. Wie fällt da Ihre Antwort aus? Wem gehört der Fußball?
Ich würde mit einer Gegenfrage antworten, muss der überhaupt jemandem gehören? Und das geht so in die Richtung von dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, dass Fußball und speziell Fußballvereine eigentlich sowas wie ein kollektives Kulturgut ist. Also das allen gehört. Der Fußball ist groß geworden durch das Interesse vieler Menschen an dem Spiel. Jetzt kann man auch immer sagen, was für ein Irrsinn, dass Tausende, Zehntausende von Menschen jedes Wochenende wollen, dass die Roten oder die Blauen oder die Grünen oder die Gelb-Schwarzen gewinnen. Aber das ist so. Daraus gibt es eine große Kraft, es gibt ein großes Bedürfnis und das ist auch im Laufe der letzten Jahrzehnte gewachsen. In dieser Phase von immer mehr Geld kommt da rein, sich zugehörig zu fühlen mit einem Fußballverein, seiner Region, vielleicht auch von außerhalb, je nachdem. Das heißt, dass da eine kulturelle Kraft drin steckt und dass das nicht nur irgendwas zu irgendein Entertainment ist. Und ich glaube, wie gesagt, dass sich dann diese Frage nach dem Gehören eigentlich so nicht stellt. Was ich sagen kann, ich finde es gut, dass anders als in anderen Ländern Fußballvereine in Deutschland in der allergrößten Mehrheit eben niemandem gehören kann. Und das finde ich durchaus auch schützenswürdig.
Es ging dann eher in dieser Saison, fand ich so, um die Frage, wer hat die Macht im deutschen Fußball? Also auf der einen Seite war es die Deutsche Fußballliga, die DFL, die darauf drängte, einen Investor in die Liga zu holen, weil dann immer argumentiert wird, sonst wird der deutsche Fußball noch weiter zurückliegen hinter der Premier League, die dann immer als Beispiel rangezogen wird, und die Fans, die gesagt haben, das wollen wir nicht, und deshalb wurde alles geschmissen, was irgendwie im Keller gefunden wurde, Tennisbälle, Flummis, ferngesteuerte Autos. Was war das für eine Situation, die wir da diese Saison erlebt haben?
Eine beeindruckende, finde ich. Also dass dieser Protest der Zuschauer so nachhaltig gewesen ist. Und man geht ja dann immer davon aus, dass da hat es irgendwelche Steuerungskräfte im Hintergrund gegeben. Ich glaube, dass das, also zumindest ist das mein Stand der Erkenntnisse nicht so wahr, sondern dass es wirklich einem tiefen Bedürfnis vieler Fangruppen oder der allermeisten Fangruppen in Deutschland entsprochen hat, weshalb ja auch fast alle mitgemacht haben. Und das war schon beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Und das hätte ich, obwohl ich mich jetzt ja nur auch lange mit dem Zeug beschäftige, in der Form nicht erwartet.
Und jetzt ist die Investorendiskussion vom Tisch?
Ja, sie wird in der nächsten Verpackung sicherlich nochmal um die Ecke kommen. Aber ich glaube, bei den Clubs ist die Botschaft jetzt schon angekommen.
Und ich glaube, bei den Verantwortlichen der Liga auch, dass man das deutlich transparenter angehen muss.
Ja, also ich bin, also wenn man mit den Leuten von der DFL darüber spricht und sagt, das habt ihr jetzt aber kommunikativ nicht so doll hingekriegt, dann beschimpfen die einen immer und sagen, nein, wir haben doch dies und wir haben doch jenes, aber die Wahrheit ist, sie hätten es viel besser erklären müssen und trotzdem hätten sie möglicherweise die Leute nicht von ihren Plänen überzeugen können.
Die Premier League, die kennen Sie auch seit ein paar Jahren schon und beschäftigen sich damit. Ist das so dieses glorreiche Beispiel, an dem wir uns orientieren sollten als Bundesliga?
Nee, überhaupt nicht. Also die Premier League ist die beste Fußballliga der Welt. Also wenn man den Sport
spielerisch,
das ist spektakulär. Das ist auch weit jenseits dessen, was man in der Bundesliga sehen kann. Aber wenn man da in die Stadien geht, erlebe ich da nichts, wo ich sagen möchte, das hätte ich gerne bei uns auch. Also diese Klassiker, dass es so wahnsinnig teuer ist, dass ganze Bevölkerungsgruppen quasi über den Preis ausgeschlossen sind, daran teilzuhaben, dass die Atmosphäre von wenigen spektakulären Einzelspielen abgesehen durchgehend eigentlich ziemlich mau ist. Ich war jetzt neulich in Liverpool, da ist die Stimmung vorm Spiel im Pub und nach dem Spiel im Pub. Aber nicht im Stadion. Und das hat mit diesen Veränderungen zu tun, von denen ich nicht möchte, dass sie in Deutschland stattfinden, dass diese Liga Investoren, die großen Clubs, Investoren aus Abu Dhabi, aus Saudi-Arabien, vielen aus den USA gehören. Also ich finde, da ist nichts Vorbildhaftes daran. Und wenn man sich mit Fußballfans aus England unterhält oder auch Kollegen aus England unterhält, sind die immer wirklich auch fasziniert davon, was ein Fußballerlebnis in Deutschland noch ist. Nicht so sehr jetzt vom Sport selber, aber was man im Stadion erlebt, das ist weit über dem, was man in den allermeisten Fällen in England erlebt.
Es gibt ja auch regelmäßig englische Fans, die sich auf den Weg machen zu deutschen Fußballspielen. Ein Fußballspiel dauert sowas um 90 Minuten, kann auch schon mal eine Viertelstunde länger gehen. Es wird 11 gegen 11 gespielt, meist unter freiem Himmel. Das gilt auch noch so für die Bundesliga, aber jetzt gibt es auch noch die Baller League in Deutschland. Das ist ein Hallenkick auf einem Kleinfeld, 6 gegen 6. Für die letzten 3 Minuten einer Halbzeit entscheidet ein Glücksrad, wie es weitergeht. Zum Beispiel auch 1 gegen 1 und der Torwart oder als Torwart darf man die Hände nicht benutzen. Es spielen Amateure und Ex-Profis miteinander und gegeneinander. Was fangen wir mit der Baller League an?
Also ich persönlich nicht so viel, weil ich bin aber auch, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Also,
das sind Sie nicht bei Twitch unterwegs?
Nicht wirklich. Also das ist sicherlich etwas, was sich vor allen Dingen an jüngere Leute wendet und ja auch die Behauptung sozusagen der großen Behauptung, die es heutzutage gibt, dass junge Menschen sich nicht länger als 30 Sekunden auf irgendetwas konzentrieren können, folgt übrigens eine Behauptung, die ich mal schwer anzweifeln würde, weil ich glaube, das ist, sieht durchaus anders aus. Also das ist ja ein bisschen wie Hallenfußball früher und Sie haben es ja gesagt, mit vielen Side-Effekten und Social-Media-Begleitung und so weiter. Sicherlich auf Kanälen, die auch junge Leute und sehr junge Leute heute erreichen. Von daher okay, aber für mich jetzt persönlich uninteressant. Und es ist halt auch nicht wirklich Fußball.
Ja, es ist so ein bisschen Fußballspektakel oder Fußballzirkus so ein wenig.
Ja, es ist das de facto eigentlich auch langweilig. Also ich habe es mir durchaus schon angeguckt, weil die Spieler sind jetzt... also man freut sich dann darüber, dass man mal so alte Spieler sieht. Also Giovanni Federico fällt mir gerade ein, das ist ein Spieler, der auch mal in Bochum gespielt hat. Ich glaube auch in Karlsruhe längere Zeit.
Und in Dortmund, glaube ich auch, ne?
Genau. Und das ist halt toll, den mal wiederzusehen. Der ist dann halt ein bisschen älter und ein bisschen dicker und kann aber immer noch irgendwie ordentlich spielen. Aber die Freude darüber ist dann auch ungefähr nach 30 Sekunden vorbei. Dann spielen sie mit irgendwelchen Spielern aus der 5. Liga, wo es auch dann oder 6. Liga, wo es dann auch Ärger gibt, dass diese Spieler dann plötzlich dem normalen Fußball entzogen worden sind, weil sie da am Montagabend 250 Euro mit nach Hause nehmen können, während sie beim SV so und so das nicht der Fall ist. Also,
da sind auch schon welche rausgeflogen bei Amateurvereinen.
Genau, ja. Also das ist dann so, ist das jetzt alles so cool, wie es tut? Es will ja dann auch, kommt ja auch mit dem Gestus, ja, das ist wie der Straßenfußball von früher, das ist natürlich Unfug. Und von daher, ich bin auch mal gespannt, welche Halbwertszeit das hat.
Da bin ich, also vielleicht sitzen hier auch zwei alte Männer und sagen, oh gut, das wird sich nicht halten. Aber was ich ganz interessant finde, zwei Ältere, habe ich sie jetzt gerade alt genannt?
Ja, absolut, aber völlig zu Recht. Also weil das ist, glaube ich, also das geht natürlich schon auch an den Generationsgrenzen entlang. Aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es natürlich eine Menge junge Leute gibt, die das genauso achselzuckend anschauen wie wir beide jetzt.
Ligapräsidenten sind Mats Hummels und Lukas Podolski. Tatsächlich ja zwei Profis, die noch im klassischen Fußball aktiv sind. Der eine in Polen, Mats Hummels immer noch in Dortmund. Und sie sagen, es geht nicht um eine Konkurrenz zur Bundesliga, sondern um den Fans, um jüngere Fans sozusagen einzufangen, die sich zum Beispiel keine Bundesliga-Karte leisten können. Können Sie dem Ansatz irgendwie folgen?
Ja gut, also das ist jetzt so ein bisschen nett verpackt, dass da zwei Spieler quasi die Karriere nach der Spielerkarriere ökonomisch vorbereiten. Das ist ja auch richtig. Wir werden sowas Ähnliches demnächst haben. Dann gibt's die Icons League,
von
wo dann
Toni Kroos
und sein Bruder Felix irgendwie mit beteiligt sind. Wir haben schon Gerard Piquet hat schon die
Kings League
in Spanien gegründet. Also Das sind natürlich jetzt unternehmerische Aktivitäten von großen Spielern, die ja heutzutage so viel Geld verdienen, dass sie auch danach Startkapital haben, um unternehmerisch tätig zu werden. Alles legitim und vielleicht wird sogar irgendwas davon überleben, weil es irgendwie besonders gut gemacht ist. Das wollen wir dann, werden wir dann ja sehen. Aber es ist eine Parallelveranstaltung, die nichts mit dem richtigen Fußball zu tun hat.
Wie wird so Ihr EM-Sommer ablaufen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es noch gar nicht so genau, weil wir so beschäftigt sind. Wir müssen ja ein Heft vor der EM machen. Wir bereiten uns schon auch auf die EM vor. Es gibt drumherum Programme auch bei uns. Aber ich habe noch gar keinen so ganz genauen persönlichen Plan.
Aber Sie werden nicht im Urlaub sein.
Nein, ganz bestimmt nicht. Ich werde danach urlaubsreif sein, ja. Aber das ist was anderes.
Gut, was erwarten Sie denn eigentlich, wenn wir mal sportlich drauf schauen, ob wir auf die deutsche Mannschaft schauen wollen oder von dem Turnier gesamt?
Ich versuche mir seit geraumer Zeit so eine Geschichte selber schmackhaft zu machen.
Jetzt bin ich gespannt.
Die ich Ihnen auch gerne schmackhaft und den Zuhörern gerne schmackhaft machen möchte, dass das nämlich super wird mit der deutschen Mannschaft. Weil es ist so viel schiefgelaufen in der letzten Zeit. Und ich finde auch zu viel, also die Mannschaft ist mehr bestraft worden, als eigentlich verdient gewesen wäre. Also ich finde, sie hat oft auch Pech gehabt. Dass möglicherweise jetzt der Kipppunkt kommen könnte, wo man endlich mal in die richtige Abfahrt kommt mit dem Auftaktspiel gegen Schottland. Es ist ja jetzt schon kein leichter Gegner, aber auch kein super schwerer. Und vielleicht kriegen wir dann mal seit langer Zeit wieder sowas wie so eine Turnierstimmung hin und deutsche Mannschaft als Turniermannschaft und so weiter und so weiter. Und in dem Zusammenhang ist ja auch dieser Strategiewechsel von Julian Nagelsmann interessant, der ja offensichtlich jetzt beschlossen hat, einen neuen Weg zu gehen.
Heißt, auf ein paar Dortmunder zu verzichten. Und heute nominiert er für die nächsten Länderspiele, wie sind die Gegner, Frankreich und Niederlande, glaube ich.
Genau.
Und dann könnte es tatsächlich nach Jahren eines Bayern-Blocks einen VfB-Block geben. Die Stuttgarter Fürich, Undav, Mittelstädt, Anton stehen vor einer Nominierung. Mhm. Wäre das auch so Ihre Entscheidung oder sagen Sie, dafür ist von den Männern noch zu wenig gezeigt worden?
Also was dieser Strategiewechsel, wenn man ihn so nennen mag, geht so ein bisschen in Richtung dieses Fußballerspruchs, Form schlägt Klasse. Also das heißt, wenn eine Mannschaft eigentlich gut besetzt ist mit tollen Spielern und sie auf eine vielleicht nicht so toll besetzte Mannschaft, die aber gerade sehr gut in Form ist, ist sozusagen die Mannschaft mit der guten Form im Vorteil. Und ich glaube, er sucht gerade Spieler, die in guter Form sind. Und das trifft ja auf die Stuttgarter exemplarisch zu. Hat ja auch zum Beispiel Alexander Pavlovic vom FC Bayern nach sehr wenigen Bundesligaspielen berufen, weil er zuletzt sehr gut gespielt hat. Das kann man sagen, naja, vielleicht ist das alles ein bisschen kurzatmig, aber vielleicht ist es eben auch genau richtig. Und das wird sich jetzt zeigen. Also Sie haben es ja gesagt, die Gegner sind extrem schwierig, da liegt die Latte hoch. Müssen wir mal schauen, was so in die Gänge kommt dadurch.
Aber ich sehe oder höre klar raus, Sie geben sich als EM-Optimist, dass am Ende...
Ich glaube, ich bin auch einfach müde, so diese...
Zu nörgeln.
Also das war schon jetzt um die deutsche Nationalmannschaft, ist es jetzt schon lange freudlos. Also wenn man mit der WM 2018 bis dann Katar und so, das ist alles nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen, sowohl sportlich auch als das Ganze drumherum. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass die Mannschaft unter ihren Qualitäten Ergebnisse produziert hat. Und ich glaube, da ist tatsächlich mehr möglich, obwohl jetzt, ich sagen würde, sicherlich eher Frankreich der große Titelfavorit ist oder vielleicht auch England und so weiter. Aber wie gesagt, diese Turniere entwickeln ja, das wissen, wer weiß das besser als wir in Deutschland, entwickeln ja Eigendynamiken.
Das heißt, es könnte am Ende dann Toni Kroos den EM-Pokal doch in den Himmel recken?
Ich finde es mit Toni Kroos zum Beispiel auch gar nicht so schlecht, weil Toni Kroos im Laufe der Jahre sowas Entlässiges entwickelt hat. Also dieses so beim größten Club der Welt, das ist ja Real Madrid, ganz selbstverständlich Jahr um Jahr eine der zentralen Figuren zu sein und zu bleiben und es auch mitzutragen, dieses Ganze. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auch der Nationalmannschaft helfen könnte. Es gibt ja immer noch so in Deutschland so ein bisschen so eine leichte, eine unterentwickelte Großbegeisterung, sagen wir mal.
Querpass-Toni.
Querpass-Toni, so der schwitzt halt nicht genug, der grätscht halt nicht genug und so weiter. Aber das ist wirklich einer der größten Fußballer, die deutsche Fußballgeschichte hervorgebracht hat. Und vielleicht sehen wir davon ja in diesem Sommer etwas.
Haben Sie auch Hoffnung, dass dieses Turnier dem Land etwas gibt? Das klingt immer so gewaltig.
Ach, ich würde es mal anders sagen. Wir haben ja so ein bisschen so Benchmark, würde man heute sagen. WM 2006, genau. Sommermärchen und so weiter. Die ganze Welt kommt und staunt über Deutschland.
Dass wir doch ganz nett sein können.
Dass wir ganz doll und dass wir, ja, also dass wir nicht so finstere Marschmusik hörende Gestalten sind, die und so weiter. Das haben wir natürlich. Im Moment gibt es ja nicht wirklich eine große Vorfreude auf dieses Turnier. Das muss man ja realistischerweise mal sagen. Ich glaube, was aber passieren wird, dass möglicherweise genau das Umgekehrte passiert wie 2006. Also 2006 kommen die Leute und staunen über die Deutschen, die gar nicht so sind. Und ich glaube, 2024 kommen die anderen und wir staunen über die. Also ich will ein Beispiel sagen. Ich habe neulich mit Mitgliedern der Taten-Army gesprochen. Das ist die friedfertigste Armee der Welt, nämlich die der schottischen Fußballfans, die wahnsinnig lustig sind, wahnsinnig freundlich und wahnsinnig viel Alkohol trinken. Und die sagten mir zum Beispiel, also wir gehen davon aus, dass 100.000 Schotten nach Deutschland kommen. Okay. Es wird eine, wie er sagt, der Campervan-Invasion, also so eine Wohnmobil-Invasion geben. Es werden 100.000 Engländer erwartet. Die Holländer wollen zu Zehntausenden per Fahrrad kommen über die Grenze. Das heißt, ich glaube, so ein bisschen werden wir irgendwann, wenn dieses Turnier losgeht, so davor stehen und denken, ist ja irre, hier kommen lauter Leute hin, die wollen hier eine richtige Party feiern. Dann feiern wir mal mit. Das, denke ich, könnte etwas sein, was passiert. Und vielleicht kriegen wir dann ja sozusagen so eine Art, ich will es jetzt nicht immer auf diesem Sommermärchen rumreiten, aber so wirklich was Tolles hin, was von außen initiiert ist.
Dass wir uns von den Gästen anzünden lassen, sozusagen, genau. Für unsere eigene Veranstaltung. Genau. Das Lustige finde ich ja auch, dass 2006, da hat man sich dann ja nicht vorher an den Tisch gesetzt, so, wie machen wir denn das Image von Deutschland ein bisschen besser, sondern das hat sich ja entwickelt, das kam ja. Also das ist ja kein Masterplan gewesen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man so eine sehr hohe Erwartung hat, dass ein solches Turnier gesellschaftlich uns nach vorne bringt oder international das Image aufpoliert. Das finde ich schon so eine schwierige Herangehensweise.
Ja, also es gibt ja auch im Zusammenhang auch mit der WM 2006 gibt es ja dann auch so diese Diskussion, so ein Nation Branding. Mhm. Ja, also wie stellt sich ein Land als Marke dar? Und wenn man sich dann anguckt, wir haben uns ja sehr kritisch damit auseinandergesetzt, dass die letzte WM in Katar stattgefunden hat. Die haben sich das natürlich auch angeschaut und haben gedacht, oh, das ist doch ganz gut, wenn man so eine WM hat, da kann man sich ja super darstellen in der Welt. Und wir brauchen jetzt diese Katar-Diskussion nicht neu aufzumachen, aber das geht natürlich, dass was damals eher, ich würde schon sagen, auch was Zufälliges hatte oder was so entstanden ist und so eine Eigendynamik angenommen hat. Es wird heute natürlich teilweise gemacht. Sicherlich 2018 WM in Russland gehört auch in diese Kategorie dazu. Und da ist ja auch vieles Unangenehme damit verbunden. Und aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Sommer, und dann wollen wir mal hoffen, dass die Sonne scheint, wie 2006. Wollen wir auch mal hoffen, dass sie nicht zu sehr scheint, weil wenn wir hier alle bei 40 Grad rumrennen, dann wird es dann natürlich auch ein bisschen schwierig, dann kann das schon wieder ein großer Spaß werden und vielleicht ein viel größerer, als wir jetzt im Moment alle denken.
Aber dass eine Europameisterschaft einfach nur ein Sportereignis ist, die Zeiten sind vorbei.
Ja, also die Zeiten sind vorbei, aber es ist immer noch auch ein Sportereignis und schon auch den Sport, den brauchst schon auch noch. Der ist jetzt nicht jetzt Beigabe nur. Also das ist schon auch so.
Was könnte noch alles kommen? Eine Weltmeisterschaft, die über mehrere Kontinente gespielt wird? Nee, die gibt's ja schon 2030. Was könnte von der FIFA noch Verrücktes kommen oder ist die schon verrückt genug für Sie?
Ja, ich weiß gar nicht, ob die ist ja nicht verrückt. Das folgt ja schon auch alles
einem
Plan und einer inneren Logik und ist jetzt ja nicht, wie soll man sagen, irgendwie, es ist eben nicht zufällig. Ja, also da gibt mit Infantino einen Boss, der einen Weg gefunden hat, seine Macht zu sichern und die sichert er sich halt. Jetzt mit nicht unbedingt lupenreinen Demokraten zusammen, sagen wir mal so. Und ich muss sagen, also diese Frage, ja, was kommt denn in der Zukunft des Fußballs? Da bin ich jetzt, glaube ich, gar nicht ausreichend fantasiebegabt, weil Fußball ja erstaunlicherweise, also auch wenn wir natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Menge Änderungen erlebt haben. Ich habe ja ein Buch drüber geschrieben. Ja. ist es trotzdem ja ein relativ konservatives Umfeld. Also auch das Spiel selber, ja, der Video-Referee ist ein riesengroßer Eingriff. Die Änderung der Rückpassregel im Fußball war ein riesengroßer Eingriff. Aber davon gibt es ja gar nicht so viele. Also weil dieses Spiel ist ja, wie es ist, eigentlich, ich will jetzt sagen, fast perfekt und also als sportliches Ereignis. Und klar, drumherum werden wir mal sehen, ob zum Beispiel diese Kämpfe um die Super League, wie die weitergehen. Es ist natürlich ein ständiger Kampf um die Ressourcen des Fußballs. Also wer bekommt die Gelder, die der Fußball einnimmt? Wie werden sie verteilt? Wer profitiert von all dem? Aber letztendlich hat sich da ein System etabliert, das eigentlich immer die Großen weiterhin stärkt. Und ich sehe, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie das durchschlagen werden könnte. Ich habe eine Zeit lang mal
Ein Stichwort Super League nehme ich gleich mal auf. Also das wäre dann eine Liga internationaler Art mit Bayern München, Real Madrid, also allen großen Namen am besten. Wären Sie da ein Befürworter von?
Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, dass es möglich sein könnte, dass eine Super League genau mit den Großen, die jetzt zum Beispiel im Viertelfinale der Champions League stehen, das sind ja auch irgendwie letztendlich immer die gleichen, dass diese Vereine eine eigene Liga, eine geschlossene Liga bilden, dafür auch aus ihren nationalen Ligen rausgehen. Und das würde höchstwahrscheinlich auch funktionieren, denke ich. Nur das wird nicht passieren, weil es gibt ja die Super League schon längst und das ist die Premier League, weil das ist die mit Abstand erfolgreichste Liga der Welt und es gibt für keinen dieser Vereine einen Grund, die zu verlassen zugunsten einer internationalen Liga, die global auch noch so erfolgreich sein kann.
Das heißt also, dann müsste man eher Bayern München und Real Madrid in die Premier League integrieren?
Nein, das will ja auch keiner. Letztendlich wollen dann, das ist ja auch interessant, also die Fans des FC Liverpool oder so, die wollen ja auch nicht jetzt alle 14 Tage gegen Bayern oder Real Madrid, oder ja jede Woche gegen Bayern, Real Madrid spielen, sondern sie wollen weiterhin gegen Wolverhampton und Fulham und Leicester und Brighton und so weiter spielen, gegen die sie schon seit über 100 Jahren spielen. Weil das ist ein riesengroßer, so eine riesengroße, lange Erzählung und Tradition hatten wir ja schon. Und die gibt dem Ganzen auch Kraft. Und das ist auch für die Leute weiterhin wichtig.
Den VAR, den Video Assistant Referee, haben Sie schon angesprochen. Da gibt es schon die erste Hörerfrage von Wolfgang Daub aus Konstanz. Ist die Einführung dieses Mannes, dieses Videoassistenten, Ihrer Meinung nach eine gute Entscheidung gewesen?
Ich tue mich. Inzwischen habe ich mich quasi dran gewöhnt.
Ich auch.
Aber ich glaube, es ist keine gute Entscheidung gewesen. Also zum Fußball gehört auch die Fehlbarkeit und der Zufall. Und auch falsche Schiedsrichterentscheidungen sind Teil der Fußballgeschichte gewesen und hätten auch Teil der Fußballgeschichte bleiben können, dürfen, sollen. Aber das kriegen wir jetzt nicht mehr wieder zurück.
SWR1-Hörer Klaus hat geschrieben und meint, über das viele Geld im Fußball wird seit Jahren diskutiert und der Zeigefinger wird gehoben. Und was passiert? Die Stadien sind voll, die TV-Abos werden gebucht, viel heiße Luft, aber am System ändert sich nichts. Gehen
recht,
Sie mit?
Recht hat er.
Gut, da brauchen wir nichts hinzuzufügen. Grüße gibt es von Susanne Fuchs, eine Frau, die als SWR1-Hörerin in Schleswig-Holstein lebt. Nebenbei herzlicher Gruß an den alten Ruhrpottler Christoph Biermann von einer mindestens ebenso alten Ruhrpottlerin, BVB-Fan aus Wanne-Eickel, jetzt Herne. Dann hatten wir es von der Tradition, da bekomme ich dann eher den Rüffel. Johannes aus Karlsruhe hat geschrieben, Tradition, Mann, 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 Baden-Württemberg in Sachen Fußball und dann wird der KSC vergessen. Wie schwach ist das denn? Was verbinden Sie mit dem KSC?
Das ist ein toller Traditionsverein ist.
So, da springen Sie mir aber jetzt auch noch ins Kreuz.
Ja, und ich war sogar lustigerweise bei der Eröffnung des neuen umgebauten Wildparks und der ist ja wirklich toll geworden.
Das finde ich auch. Christian Ernst hat sich gemeldet als Hoffenheim-Fan und er möchte uns widersprechen. Es bahnt sich keine enttäuschende Saison an. Diese Enttäuschung läuft schon seit dem 6. Spieltag. Es ist ein Wunder, dass wir noch so weit oben in der Tabelle stehen.
Okay.
Also das hat viel mehr Vorlauf anscheinend. Und Rainer Brandt aus Stuttgart, der schreibt, ist die Atmosphäre bei einem Premier League-Spiel tatsächlich schlechter als bei einem Bundesligaspiel und wenn, warum?
Es ist so, von einzelnen Spielen abgesehen. Also diese Stadien können wirklich eine unglaubliche Dynamik entwickeln in Einzelfällen, während man in der Bundesliga eigentlich immer, ich würde mal sagen, dadurch, dass wir Ultras haben, die quasi für so einen Grundsound von Stimmung, so eine Grundatmosphäre, unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert, sorgen. Das ist eigentlich vielleicht der große Unterschied. In der Premier League, das kann schon wirklich wahnsinnig öde sein.
Wie stehen Sie zum Frauenfußball? Fällt mir dabei gerade ein. Nicht beim Stichwort öde, nicht, dass ich missverstanden werde.
Also vielleicht hätten wir sogar bei der Zukunftsrunde darüber sprechen können, weil da wird sich natürlich noch einiges weiterentwickeln, vom Zuschauerinteresse her, von der medialen Präsenz. Also das... da ist jetzt so der Zug angefahren. Also wir haben vielleicht ein bisschen im Moment gerade die Perspektive nicht darauf, weil das letzte große Turnier Australien-Neuseeland, das war jetzt eher enttäuschend von Seiten der deutschen Nationalmannschaft. Aber da passiert viel. Und ich finde zum Beispiel auch die Strategie der Clubs, diese Highlight-Spiele in die großen Stadien zu gehen, ob in Köln, in Frankfurt oder in München und so zu versuchen, also Zuschauerrekorde zu produzieren, das hilft auch. Und insgesamt entwickelt sich da einiges. Es gibt ja auch die Prognose, dass so ungefähr 2031, also die Forschung kommt von vor 3 Jahren, dass man da ungefähr bei 7.500 Zuschauern im Schnitt in der Frauen-Bundesliga liegen könnte, also so im Niveau Drittliga-Männerfußball. Und ich halte das nicht für unrealistisch.
Und die Rekordspieltaktik momentan, die gibt den Verantwortlichen ja auch recht. Also es geht ja tatsächlich auf, ne, dass es da dann volle Stadien, große Stadien gibt. Peter Marbe schreibt zum Thema mäßige EM-Begeisterung, die wir beide ja eigentlich nicht ausgestrahlt haben. Sie sind ja voller Vorfreude. Er sagt dann, er bringt nur das Stichwort, bei Preisen von 100 bis 150 Euro für ein Trikot ist seine Stimmung halt nur mäßig. Da muss ich sagen, man kann auch ohne Trikot ins Stadion gehen.
Das ist richtig.
Das Nationalteam, da gibt's noch den Hinweis von Paul, der war mit unserer oder ihrer Einschätzung da nicht ganz so zufrieden. Was hat denn die Leistung mit Pech zu tun? Ein Spiel unter Völler, zack, Sieg, dann kommt Nagelsmann und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das muss man jetzt mal abwarten, oder?
Und ich meine, die erste Runde USA-Reise von Nagelsmann, das war ja auch ganz unter Nagelsmann, das war ja auch sehr in Ordnung. Glück und Pech spielen im Fußball eine riesengroße Rolle, auch bei der Nationalmannschaft, auch wenn man es nicht hören will.
Und man braucht vielleicht ein bisschen Geduld. Christoph Biermann, vielen Dank fürs Kommen.
Gerne, danke für die Einladung.
Sehr gerne, weiterhin viel Erfolg beim Schreiben. Das nächste ausgezeichnete Buch ist wahrscheinlich längst in der Mache.
Ja. Ich hoffe, dass es, also es ist ein Buch in der Mache, aber den Rest werden wir dann sehen.
Das ist gut.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.